zu hören, was das vielleicht bedeuten kann für jeden Einzelnen. Ihr könnt schon einmal weiterklicken, oder ich kann das auch selbst machen. Sekunde, das ist ja Gigant. Ja, sehr gut. Alles klar, dann mache ich es auch jetzt selbst. Vielen Dank. Ihr seht hier schon das Thema und ich möchte mit euch gemeinsam die Bibel aufschlagen im Matthäusevangelium im Kapitel 6. Vielleicht nehmen wir uns die Zeit und lesen ab Vers 9 diese bekannten Verse, wo der Herr Jesus zu seinen Jüngern sagt: Betet ihr nun so: Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Ich bin vor 2 Wochen eingeladen gewesen, in der Gemeinde Peter-Hanweg in Solingen zu predigen. Und da ist es nicht so wie hier, dass man sich das aussuchen kann, worüber man spricht, sondern es gibt einen Predigtplan, in dem dann auch immer schon festgelegt ist, worüber gesprochen werden soll. Und man kann dann in diesen Plan irgendwann reingucken, wenn man sich vorbereitet und sieht dann das Thema. Und das Thema war dann Matthäus 6, Vers 14 bis 15, also sogar nur diese beiden Verse: Wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Und ich sage euch ganz ehrlich, als ich das so gesehen habe, war mein erster spontaner Gedanke schon wieder Vergebung. Also es hat mich nicht so vom Hocker gerissen, sage ich euch ganz ehrlich, dann auch noch mit diesen beiden sehr, für mich sehr schwierigen und sperrigen Versen nochmal über das Thema Vergebung nachdenken zu sollen und zu sprechen. Und ich weiß nicht, wie es euch jetzt gerade geht, wenn ihr jetzt gemerkt habt, okay, das Thema ist heute ganz überraschend nochmal Vergebung. Dann habe ich auch noch eine nette Frau, die hat mir dann gesagt, als ich ihr gesagt habe, das ist das Thema, hat sie mich so mit diesem Seelsorgeblick angeguckt und gesagt, ja Ulrich, dann überleg dir doch mal, wann ist es dir denn mal besonders schwer gefallen, einem Menschen zu vergeben? Und als Mann antwortet man dann ja mit sowas wie, och, ne? Da fällt einem gar nichts ein, unter Umständen, bei solchen Fragen. Also so war es auch da. Das hat mir die Vorbereitung nicht unmittelbar erleichtert, aber mir natürlich gezeigt, es hat auch was mit mir zu tun, ist immer schon mal ganz gut, wenn man sich das auch klar machen kann. Gott ist mir dann aber in anderer Weise zu Hilfe gekommen, weil das die Woche war, wo Uli Hoeneß sein Urteil angenommen hat. Ist ja jetzt schon wieder fast Schnee von gestern in unserer schnelllebigen Zeit, aber man kann sich noch ein bisschen dran erinnern. Ich glaube, am Mittwoch hat er ja nochmal bei Bayern München auf der Tribüne gesessen, noch als freier Mann, das 3:3 gegen Augsburg gesehen. Wenn man Meister ist, dann kann man nochmal unentschieden akzeptieren. Ah. Hoffenheim, sorry. Danke, ihr seid noch wach. Hoffenheim. Ja, es haben auch einige andere gesehen. Ne? Es hat nicht nur Uli Hoeneß gesehen. Ja, in der Woche war das aber tatsächlich sehr spannend, weil eben dieses sehr, sehr, sehr kurze Prozess war. Das war natürlich auch für die mediale Öffentlichkeit optimal geeignet, so einen Prozess mal in einer Woche durchzuziehen. Normalerweise dauert ja sowas sehr viel länger. Aber hier war es in einer Woche komprimiert. Und man konnte so im Laufe dieser Woche sehen, das habe ich dann auch der Berichterstattung so entnommen, wie Uli Hoeneß noch als sehr aktiver Mensch in diesen Prozess gestartet ist, auch versucht hat, mit persönlichen Erklärungen da selbst was beizutragen. Und irgendwann haben seine Anwälte das Kommando übernommen. Und er hat nur noch da gesessen und gar nichts mehr gesagt. Und am Ende, als es dann darum ging, dass er noch ein Schlusswort hätte sagen können, hat er einfach gesagt, ich glaube, meine Anwälte haben das schon so gut ausgedrückt, besser hätte ich das gar nicht sagen können. So ein Alpha-Tier, so ein Bestimmer-Mensch, der dann doch plötzlich zum ganz passiven Teil so eines Geschehens wird. Und dann ist er ja verurteilt worden und dann haben seine Anwälte gesagt, wir werden auf jeden Fall in Revision gehen. Und das war der Moment, wo er noch einmal sozusagen diesen Strohhalm ergriffen hat, doch selbst wieder das Geschehen zu bestimmen und dann gesagt hat, nein, ich habe mich jetzt entschieden, ich trete jetzt diese Strafe an. Vielleicht wäre das auch sowieso aussichtslos gewesen mit der Revision, wahrscheinlich, aber es war trotzdem seine letzte Gelegenheit, doch nochmal zu zeigen, ich übernehme jetzt die Verantwortung und ich stelle mich dem, was da passiert ist, dem, was er dann selbst als den Fehler seines Lebens bezeichnet hat. Und das hat ja mit dem Thema Vergebung schon was zu tun. Ich habe dann auch gesehen, und vielleicht habt ihr das auch mitbekommen, dass es da noch einen anderen Mann gibt. Dieser Mann hier heißt Josef Müller. Und er ist jetzt im Zusammenhang mit dieser Hoeneß-Geschichte auch nochmal mehrfach in den Medien gewesen. Denn er ist auch, allerdings schon im Jahr 2005, wegen Steuerhinterziehung und einiger anderer Finanzdinge, die wirklich Anlagebetrug und anderes beinhalteten, verurteilt worden zu einer mehrjährigen Haftstrafe und ist auch, nachdem er ein Leben geführt hat, reich in München, in der Schickeria, er war mit allen bekannt, er war überall beliebt, ein Lebemann, ein Gestalter, dann irgendwann den Weg tatsächlich ins Gefängnis gegangen. Seine erste Verurteilung war noch ein paar Jahre vorher gewesen zu einer Bewährungsstrafe, weil er auch im Rollstuhl sitzt, da hat man ihn irgendwie noch verschont, er hat trotzdem weitergemacht und irgendwann war es dann auch bei ihm soweit, er musste ins Gefängnis. Und zwar genau in dieses, in das jetzt auch Uli Hoeneß kommt. Und interessant an diesem Josef Müller ist, dass er im Gefängnis dann Jesus gefunden hat. Er hat sich im Gefängnis bekehrt, hat sein Leben radikal verändert. Es gibt auch ein Buch darüber, ziemlich bester Schurke, in dem er seine ganze Lebensgeschichte, die natürlich auch viele spektakuläre Aspekte beinhaltet, bis zu diesem Punkt, wo er nicht nur diese Strafe irgendwann akzeptieren musste, weil man ihn auch einfach geschnappt hat, sondern wo er innerlich tatsächlich eine Veränderung erlebt hat. Und er ist heute unterwegs, er geht zu einer freien kirchlichen Gemeinde in München und ist sehr viel unterwegs und berichtet über das, was sich in seinem Leben verändert hat, dadurch, dass dann tatsächlich Jesus in sein Leben gekommen ist. Und das ist ja das, was uns bis heute fasziniert. Das ist ja das, warum wir immer wieder hier hinkommen. Weil das tatsächlich etwas ist, was bis heute passiert, was nicht nur in der Bibel steht, sondern bis heute verändert sich das Leben von ganz normalen und auch von außergewöhnlichen Menschen dadurch, dass Jesus in ihr Leben kommt. Dadurch, dass Jesus Vergebung bedeutet. Viele, die hier sitzen, können das mit ihrem eigenen Leben zeigen und erklären, was sich da verändert hat, wie sich dieses Leben verändert hat. Und ganz ehrlich, ich glaube, wir können manchmal nichts Besseres tun, als uns diese Geschichten immer wieder zu erzählen. Und Menschen, die uns im Neuen Testament begegnen, haben das auch immer wieder getan. Paulus hat immer wieder, wenn er erklären sollte, warum er das macht, was das für eine Botschaft ist, mit dem angefangen, was in seinem persönlichen Leben sich dadurch verändert hat, dass ihm Jesus ja auch auf ganz besondere und spektakuläre Weise begegnet ist. Und für Paulus blieb das auch immer das Entscheidende. Jesus hat mir vergeben. Das hat den Kern seiner Identität ausgemacht. Und wir vertrauen bis heute darauf, dass das auch im Leben von noch viel mehr Menschen passieren kann. Und das ist tatsächlich auch der Kern all dessen, was Jesus ausgemacht hat. Vielleicht habt ihr Lust, mit mir einmal ein bisschen den Anfang des Markus-Evangeliums aufzublättern, wo man das einfach auch sehr schön sehen kann. Wenn man sich fragt, was war Jesus, was war seine Botschaft, dann ist das einfach ganz zentral, das Thema Vergebung. Als im Markus-Evangelium, das ist ja im Markus-Evangelium alles besonders verdichtet, in diesem sehr kurzen, frühen Evangelium, und da heißt es in Markus 1, Vers 15, als Jesus zum ersten Mal überhaupt anfängt zu predigen, da wird seine Botschaft ganz knapp zusammengefasst. Das waren ja sicher auch etwas längere Predigten, aber in einem Satz zusammengefasst lautete die Botschaft in Markus 1, Vers 15, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahegekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Kehrt um, verändert euer ganzes Leben. Das ist das, was die Leute, wenn sie auf dem Weg nach Hause waren und anderen begegnet sind und die Frage war, worüber hat er denn gesprochen, das konnten die Leute dann sagen. verändert euer Leben und glaubt an die gute Nachricht. Das ist der Kern dessen, was Jesus ausgemacht hat. Und dann im zweiten Kapitel gibt es diese berühmte Geschichte, wo die vier Männer einen Gelähmten durch das Dach herunterlassen, damit Jesus ihn heilt, damit er wieder gehen kann. Aber Jesus macht in seiner Art, wie er dieses Angebot auffasst, deutlich, dass es für ihn nicht in erster Linie um dieses Wunder geht, dass es für ihn nicht in erster Linie darum geht, ob dieser Mann wieder gehen kann oder nicht. Dieser Mann, Josef Müller, der sitzt, glaube ich, bis heute im Rollstuhl. Das ist aber nicht entscheidend. Entscheidend ist etwas anderes, das macht Jesus hier deutlich. Sie lassen ihn runter, das steht in Markus 2, Vers 5, und als Jesus ihren Glauben sah, spricht er zu dem Gelähmten: Kind, deine Sünden sind vergeben. Da zeigt Jesus ganz klar, worauf es eigentlich ankommt. Und dann gibt es auch sofort eine Diskussion mit den Zuhörern darüber, ob Jesus überhaupt diese Autorität hat, Sünden zu vergeben. Und Jesus zeigt, und das Wunder ist die Begleitmusik, die Betonung dessen: ja, ich bin derjenige, der hier in dieser Welt ist, um das Leben von Menschen durch Vergebung zu verändern. Und das ist das, was ich brauche, das ist das, was du brauchst. Du brauchst, ich sage das jetzt mal ganz klar, ich weiß nicht, mit welchem Problem du heute hier sitzt, du brauchst kein Wunder in erster Linie. Manchmal denkt man das vielleicht. Und es ist gut, dass Jesus auch bereit ist, in unser Leben konkret verändernd auch durch Wunder einzugreifen. Und das ist auch das, wofür wir hier gemeinsam beten und was wir gemeinsam immer wieder feiern. Aber das, was du brauchst, das, was ich brauche, ist nicht in erster Linie ein Wunder. Das ist das, was Jesus hier diesem Mann zuspricht. Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Und da liegt nicht nur die Vergebung drin, da liegt auch die Beziehung drin. Kind, das ist das, was Jesus uns an Botschaft gegeben hat über diesen Vater. Und dann ist es schön zu sehen, gleich in der nächsten Geschichte geht es um einen Mann, auch so einen Finanzbetrüger, Levi, diesen Zolleinnehmer. Und Jesus feiert mit den Zöllnern und Sündern. Er feiert die Vergebung. Und dann wird er auch dafür kritisiert. Und dann spitzt Jesus das nochmal zu in Markus 2, Vers 17. Jesus spricht zu ihnen: Nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Also Jesus spitzt es so weit zu, dass er sagt: Wenn es für dich nicht um Vergebung geht, dann bin ich auch für dich nicht gekommen. Dann habe ich dir im Grunde auch nichts zu geben und nichts zu sagen. Später in Lukas 5, Vers 32, in dieser berühmten Geschichte mit dem verlorenen Groschen und die vor dem verlorenen Sohn steht, da sagt Jesus das noch in anderen Worten, indem er sagt: Es ist Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Es geht um diesen einen Menschen, dessen Leben sich dadurch verändert, dass er versteht, in Jesus liegt die Kraft der Vergebung. Und das ist das, worauf die Welt wartet. Das ist das, worauf deine Umgebung wartet, deine Familie wartet, dass in dir diese Kraft der Vergebung freigesetzt wird. Dass du selbst entdeckst, was sich in deinem Leben verändert, wenn du Jesus um Vergebung bittest für deine Schuld und wenn du auch die Fähigkeit hast, anderen zu vergeben. Michael Becker hat in seinem Editorial für den Gemeindeblickpunkt, der ja auslegt, nochmal auf die Situation im Moment hingewiesen, auch in Osteuropa, Ukraine, Krim. Da spielen die Mächtigen dieser Welt im Grunde auf einer Klaviatur, die daraus besteht, dass es da Gegenden gibt, in denen Hass, Verletzungen und das, was in der Vergangenheit passiert ist, bis heute fortwirken. Auf der Krim, im Osten der Ukraine. Das sind Dinge, die wirken fort über Generationen von schlimmen, schlimmen Dingen, die da passiert sind. Und das sind keine Dinge, wo man einfach mal so sagen kann: Heile, heile Gänschen, seid einfach wieder netter zueinander. Das erfordert die Kraft der Vergebung. Und wir beten für den Frieden in dieser Welt. Wir unterstützen alle, die sich für diesen Frieden wie auch immer einsetzen. Aber wir wissen auch, der Friede kommt vor allen Dingen dadurch, dass im Leben von einzelnen Menschen sich etwas verändert und Leben verändert werden, dadurch, dass Vergebung Wirklichkeit wird. Und das kann diese Welt nachhaltig verändern. Es gibt aber natürlich auch ein paar Fragen. Und ich habe das am Anfang schon gesagt. Ich finde dieses Wort in Matthäus 6 und ehrlich gesagt auch manchmal die ganze Bergpredigt und auch das ganze Vaterunser ausgesprochen schwierig. Und wenn hier steht, denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Dann finde ich das schon ziemlich krass. Das ist auch ein bisschen etwas anderes als das, was mir so in der Sonntagsschule und im Kindergottesdienst beigebracht worden ist über Vergebung überwiegend. Da wurde mir eigentlich gesagt, also wenn ich zu Jesus komme und ihn um Vergebung meiner Sünden bitte und an das Werk von Jesus am Kreuz denke, dann kann ich mich ganz sicher darauf verlassen, dass Jesus mir meine Schuld auch vergibt. Und es ist eine kindliche Wahrheit, die mich eigentlich bis heute durchträgt. Und insofern macht mir diese Bedingung, die hier plötzlich aufzukommen scheint, natürlich auch ein bisschen Schwierigkeiten, wenn mir nämlich plötzlich klar gemacht wird, wenn ihr den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Das hört sich ja fast so an, als wäre meine Vergebung gegenüber anderen so eine Art heilsnotwendiges Werk, das ich tun müsste, um überhaupt selbst Vergebung zu empfangen. Und ich glaube, wir wissen, dass es im Grunde so nicht gemeint ist, dass das Neue Testament auch insgesamt nochmal eine ganz andere Sprache spricht und dass das, was auch seitdem Jesus hier mit seinen Jüngern geredet hat, durch seine Verkündigung nach und nach offenbar geworden ist, natürlich nochmal eine ganz andere Perspektive aufzeigt. Ich möchte mit euch mal den Kolosserbrief lesen. Da steht auch in einem sehr bekannten Vers etwas, was das Thema Vergebung nochmal von einer anderen Seite zeigt. Da heißt es in Kolosser 3, Vers 13, ertragt einander. Schon mal eine gute Basisbedingung. Für alle, die mit der Vergebung noch nicht ganz so weit sind, ertragen ist manchmal auch schon viel. Gilt auch in der Gemeinde, gilt am Arbeitsplatz, in der Familie. Also da bist du auch schon mal auf guten Weg, wenn du sagst, ich ertrage das jetzt erstmal. Ne? Ertragt einander, aber es geht natürlich weiter und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Ich vergebe anderen, weil Jesus mir vergeben hat. Diese Begegnung mit Jesus, das, was Josef Müller erlebt hat, was viele, die hier sitzen, erlebt haben, das ist ja die Quelle, das gibt mir ja überhaupt erst die Fähigkeit, anderen zu vergeben. Im Johannesevangelium, in Kapitel 13, wo der Herr Jesus noch vor dem Kreuz ist, aber seinen Jüngern schon weitgehend alle Wahrheiten offenbart, die dann erst durch sein Werk voll ans Licht treten werden, da sagt der Herr Jesus zu seinen Jüngern, dieses wichtige Wort, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Johannes 13, Vers 34. Die Quelle ist immer die Liebe Gottes zu mir. Und trotzdem steht Matthäus 6, Vers 14 und 15 nun auch in der Bibel. Auch noch als Wort von Jesus selber. Da kann ich auch nicht so einfach drüber hinweggehen. Ich kann es mir auch nicht so leicht machen, indem ich einfach sage, naja, Gebet des Herrn, was heißt das schon? Das eigentliche Gebet des Herrn steht ja gar nicht hier. Das eigentliche Gebet des Herrn ist ja das, was Jesus in Johannes 17 selbst gebetet hat. Das ist ja sein Gebet, das auch die ganze Höhe und Tiefe der christlichen Wahrheiten beinhaltet. Hier ist es doch ein Gebet, das der Herr Jesus seinen Jüngern zu einem Zeitpunkt gab, als er ihnen vieles noch gar nicht so ganz zeigen konnte, als auch der Vater, von dem hier gesprochen wird, noch nicht der innige und tiefe Vater ist, den das Neue Testament uns dann später zeigt, zu dem wir aber Vater rufen können. Hier fehlt ja vielleicht auch manches. Das ganze Erlösungswerk von Jesus kommt in diesem Vater Unser ja noch gar nicht voll vor und zum Tragen. Auch das Bitten im Namen des Vaters kommt noch nicht vor, was der Herr Jesus dann auch ja in Johannes 16 seinen Jüngern zeigt. Bisher, sagt er dazu ihnen, habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Und das stimmt, das gilt auch in gewisser Hinsicht für das Vater Unser. Und er sagt ihnen, wenn das wirksam geworden ist, was ich am Kreuz getan habe, dann könnt ihr in meinem Namen beten. Und dann werde ich nicht mehr den Vater bitten, sondern der Vater selbst hat euch lieb. Also ich kann hier vieles anführen, um mich da rauszureden, aber am Ende bleibt dieses Wort doch stehen. Und ich glaube, dass es auch gut ist. Und dass Jesus das auch ganz bewusst und nicht nur für die damalige Zeit, sondern für alle Zeiten gesagt hat, weil er uns vor einem Irrtum bewahren möchte. Es gibt nämlich immer die Gefahr, dass ich, indem ich mich ganz auf meine Beziehung zu Gott konzentriere und auf die Vergebung, die er mir gibt, dann doch ein bisschen über das hinwegsetze, was in meinen horizontalen Beziehungen zu meinen Mitmenschen tatsächlich läuft. Und dann fühle ich mich vielleicht vollkommen mit Gott versöhnt und verändert und habe gar nicht so ein großes Problem damit, dass meine zwischenmenschlichen Beziehungen unversöhnt und unverändert sind. Und wir sind immer geneigt, das so auseinander zu dividieren. Meine Beziehung zu Gott einerseits, meine Beziehung zu meinen Mitmenschen andererseits. Und das Neue Testament führt beides immer wieder zusammen und sagt uns, ich kann das am Ende nicht voneinander trennen. Deswegen ist auch die Gemeinde der Ort, wo Jesus in besonderer Weise gegenwärtig ist. Meine Beziehung zu Gott könnte ich ja manchmal viel unbeschwerter feiern, wenn ich alleine zu Hause bin. Die Musik ist hier nicht, aber in vielen Gemeinden vielleicht sogar noch besser als die, die in der Gemeinde stattfindet, wenn ich sie vom CD-Player anhöre, professionell gestaltet. Keiner stört mich, keine unfreundlichen Gesichter machen meine Anbetung zunichte. Das ist alles wahr, aber trotzdem sagt Jesus, die Gemeinde ist der Ort, weil hier eben das zusammenfällt, weil hier eben die anderen da sind und weil sich hier die Menschen treffen, die das in ihrem Leben erlebt haben, dass Jesus im Kern die Vergebung ist. Deswegen kann Gott in besonderer Weise in der Gemeinde wohnen und deswegen sagt Jesus, wo zwei oder drei versammelt sind zu meinem Namen hin, da bin ich in ihrer Mitte. Und deswegen lohnt es sich, jeden Sonntag hier hinzukommen, sich dem auszusetzen, den Test zu machen und sich immer wieder klar zu machen, wenn ich in meinen zwischenmenschlichen Beziehungen Unvergebenheit spüre, dann ist das ein Thema, das mich nicht zur Ruhe kommen lassen darf. Dann darf ich nicht aufhören, daran zu arbeiten und denken, naja, meine Beziehung zu Jesus ist aber perfekt. Und das hier, was wir in Matthäus 6 gelesen haben, steht in der Tat ganz am Anfang einer langen Geschichte, auch an einem frühen Zeitpunkt dieser christlichen Heilsgeschichte. Aber es gibt auch das Wort in 1. Johannes 4 und das möchte ich dann dazu auch noch vorlesen, das dann wiederum ganz am Ende steht und das uns zeigt, das bleibt wahr. In 1. Johannes 4, da sagt dieser gleiche Johannes, der damals schon dabei war, der das gehört hat, der auch dabei war in Johannes 16 und 17 bei diesem letzten Essen, das Jesus mit seinen Jüngern hatte, aber der auch dann noch zu uns sagt, in Johannes 4, Vers 19, zuerst, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Ja, das ist die Quelle. Aber Johannes fährt trotzdem fort, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er gesehen hat. Und wir reden ja über das Sehen, ganz besonders in diesem Jahr in der Gemeinde, mit Gottes Augen sehen. Und da muss ich eben immer wieder lernen, dass diese beiden Perspektiven zusammengehören, die horizontale und die vertikale. Und das macht uns Jesus in diesem sehr klaren Wort in der Bergpredigt nochmal deutlich. Vergebung wird erst dann wirksam in meinem Leben, wenn ich auch anderen vergebe. Erlöst kann ich ja sein, für die Ewigkeit, für immer. Das Erlösungswerk gilt, das wird auch nicht in Frage gestellt, weil ich mich morgen mit jemandem streite. Aber ob das in meinem Leben, in meiner Umgebung, in meiner Gemeinde wirksam wird, das hängt von der Frage der Vergebung entscheidend ab. Das hängt hier in der Gemeinde nicht von unseren Programmen ab, nicht von der Art unserer Gottesdienstplanung, nicht von der Qualität unserer Predigten. Wenn wir uns wünschen, dass hier in Langenfeld Gottes Gegenwart erfahrbar wird in dieser Gemeinde, dann hängt es davon ab, ob wir bereit sind, anderen zu vergeben. Und ich möchte das jetzt am Schluss noch ganz kurz in drei Punkten etwas konkreter machen. Und ich möchte das gar nicht so sehr mit meinen eigenen Worten tun, sondern ganz stark auch mit den Worten von Corrie ten Boom, einer holländischen Predigerin, die einen ganz großen Einfluss ausgeübt hat nach dem Zweiten Weltkrieg. Manche werden sie noch kennen, sie ist inzwischen nicht mehr ganz so bekannt. Von ihr stammt auch dieses Zitat: Vergebung ist der Schlüssel, der die Handschellen des Hasses aufschließt. Sie war als junge Frau im Konzentrationslager, weil sie sich für die Rettung von Juden eingesetzt hatte, gemeinsam mit ihrer Schwester. Ihre Schwester ist in diesem Konzentrationslager auch gestorben. Sie hat das Konzentrationslager überlebt und hat unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg angefangen, nicht nur in Holland, sondern auch in Deutschland über Vergebung zu sprechen. Und das ist ja auch Gegenstand von Filmen und vielen, vielen Büchern gewesen. Und ich lese euch ein Wort vor, das einen kurzen Text, vor dem sie geschrieben hat, der ist auch ziemlich bekannt, der spielt auch im Alpha-Kurs in den Büchern eine Rolle, aber ich finde, man kann ihn sich immer wieder anhören. Sie schildert hier ein Erlebnis in einer Kirche in München. Und da trifft sie einen Mann in einem grauen Mantel, der einfach im Auditorium sitzt. Und sie spricht über Vergebung. Und sie sagt: Ernste Gesichter starrten mich an und wagten kaum, dies zu glauben. Schweigend standen die Menschen auf, schweigend zogen sie sich ihre Mäntel an, schweigend verließen sie den Raum. Das war es, als ich ihn sah. Er bahnte sich seinen Weg durch die Menge. Einen Augenblick lang sah ich seinen Mantel und den braunen Hut, im nächsten Augenblick die blaue Uniform und eine Schirmmütze mit dem Totenkopf und den gekreuzten Knochen darauf. Die Erinnerung kam wie ein Blitz. Der riesige Raum mit seinem kalten Oberlicht, der traurige Haufen Kleider und die Schuhe in der Mitte. Betsy und ich waren verhaftet worden, weil wir während der Besatzung Hollands durch Nazi in unserem Hause Juden versteckt hatten. Dieser Mann war Aufseher im Konzentrationslager gewesen, wo wir hingeschickt wurden. Nun stand er mit ausgestreckter Hand vor mir. Eine wunderbare Botschaft, Fräulein. Wie gut zu wissen, dass das, wie Sie sagen, all unsere Sünden auf dem Meeresboden liegen. Und ich, die so routiniert über Vergebung gesprochen hatte, fummelte in meinem Notizbuch herum, anstatt seine Hand zu ergreifen. Natürlich würde er sich nicht mehr an mich erinnern. Wie könnte er sich überhaupt an einen Gefangenen unter den Tausenden von Frauen entsinnen? Aber ich konnte mich an ihn erinnern. Es war das erste Mal seit meiner Befreiung, dass ich einem meiner Häscher von Angesicht zu Angesicht gegenüberstand. Mein Blut schien mir in den Adern zu gerinnen. Sie haben das Konzentrationslager Ravensbrück in Ihrem Vortrag erwähnt, sagte er. Ich bin dort Aufseher gewesen. Nein, er konnte sich wirklich nicht an mich erinnern. Aber seit damals, fuhr er fort, bin ich Christ geworden. Ich weiß, dass Gott mir meine Gräueltaten von dort vergeben hat. Ich würde es jedoch auch gerne von Ihnen hören. Er streckte seine Hand ein zweites Mal aus. Ich stand da, ich, deren Sünden jeden Tag vergeben werden mussten, und konnte es nicht tun. Betsy war an diesem Ort umgekommen. Konnte er ihren Tod austilgen, nur weil er um Vergebung bat? Es konnten nicht mehr als ein paar Sekunden vergangen sein, für mich jedoch erschienen sie wie Stunden. Ich wusste, dass ich es tun musste. Die Botschaft, dass Gott vergibt, hat eine vordringliche Bedingung, dass wir denjenigen vergeben, die uns Schaden zugefügt haben. Und jetzt zitiert sie nochmal diesen Vers: Wenn ihr den Menschen ihre Übertretungen nicht vergebt, sagt Jesus, wird euer himmlischer Vater eure Übertretungen auch nicht vergeben. Ich kannte es nicht nur als Gottes Gebot, sondern auch aus tagtäglicher Erfahrung. Ich stand jedoch immer noch da mit der Kälte, die mein Herz umklammerte. Vergebung ist jedoch keine Emotion, das war auch mir klar. Vergebung ist eine Tat des Willens. Der Wille kann tätig sein, egal welche Temperatur das Herz hat. Jesus, hilf mir, betete ich leise. Ich kann meine Hand hochheben, so viel kann ich tun. Du musst mir die Gefühle dazu geben. Also legte ich meine Hand ausdruckslos und mechanisch in die ausgestreckte Hand. Und während ich dies tat, geschah etwas Unglaubliches. Ein Strom floss von meiner Schulter aus durch meinen Arm bis in unsere vereinten Hände. Diese heilsame Wärme schien mir völlig durch mich durchzuströmen und trieb mir die Tränen in die Augen. Ich vergebe dir, Bruder, sagte ich, von ganzem Herzen. Für einige Augenblicke hielten wir die Hände fest, der ehemalige Aufseher und die ehemalige Gefangene. Niemals zuvor hatte ich Gottes Liebe so stark wie in diesem Moment gespürt. Vergebung ist eine Entscheidung. Das ist das, was uns Corrie ten Boom hier mit dieser wirklich sehr krassen Geschichte, über die ich auch erstmal länger nachdenken musste, zum Ausdruck bringt. Und ich glaube, das ist das Erste, was wir uns auch sagen müssen. Nicht immer wird es so sein, dass die Gefühle sich so schnell einstellen, aber es fängt tatsächlich mit einer Entscheidung an. Und die Frage ist, ob heute Morgen hier Leute sind, die sagen, ich weiß, ich muss diese Entscheidung nochmal neu treffen. Und dann kannst du das hier festmachen, du kannst nachher nach vorne kommen. Hier sind Geschwister, die mit dir beten können, mit denen du diese Entscheidung, unabhängig von dem, was deine Gefühle im Moment sagen, nochmal treffen kannst. Weil du dich damit selbst frei machst. Es ist der Schlüssel, der die Handschellen des Hasses aufschließt. Und das bleibt, und das ist das Zweite, eine tägliche Angelegenheit. Corrie ten Boom sagt das dann hier auch weiter, dass sie dann danach gedacht hat, also für jetzt, ab diesem Erlebnis ist Vergebung für sie überhaupt kein Thema mehr. Es bleibt aber ein Thema. Und es ist interessant, dass das Vaterunser das mit dem täglichen Brot verbindet. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Diese beiden Dinge gehören tagtäglich zusammen und ich kann das nie für morgen, für den nächsten Tag erfahren. Es gibt ein wunderbares Buch von Max Lucado über das Vaterunser, das Haus Gottes. Da vergleicht er das ganze Vaterunser mit so einem wunderbaren Haus, in dem Gott uns wohnen lässt. Und jede Bitte ist für ihn so ein eigenes Zimmer, ein eigener Raum. Und er sagt, diese Bitte, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist der Flur, das ist die Diele, das ist das, was alle anderen Zimmer miteinander verbindet. Und wenn ich von dem einen in das andere Zimmer gehen will, wenn ich von der einen Erfahrung mit Gott in die andere gehen will, muss ich immer durch diese Diele durch, immer durch dieses, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das bleibt ein tägliches Erlebnis. Und das Letzte, dass Vergebung auch ein Weg ist, das möchte ich nochmal und dann bin ich auch fertig mit einem Zitat von Corrie ten Boom euch nahebringen. Corrie ten Boom schreibt dann weiter: Ich erinnere mich an eine Zeit vor etwa 15 Jahren, als einige christliche Freunde, die ich liebte und denen ich vertraute, mir etwas antaten, das mich verletzte. Man könnte glauben, dass nachdem ich dem Nazi-Aufseher vergeben hatte, jetzt dies ein Kinderspiel sei. Leider nicht. Wochenlang kochte es in mir. Schließlich jedoch bat ich Gott, wieder ein Wunder in mir zu wirken. Und wieder passierte es. Zuallererst die gefühlskalte Entscheidung, dann die überschäumende Freude und der überschwängliche Friede. Ich hatte meinen Freunden vergeben. Ich war wieder mit meinem himmlischen Vater versöhnt. Aber warum wachte ich dann plötzlich mitten in der Nacht auf? Warum ging mir alles noch einmal durch den Kopf? Meine Freunde, dachte ich, Menschen, die ich liebte, wenn es Fremde gewesen wären. Ich setzte mich auf und knipste das Licht an. Vater, ich dachte, es sei alles verziehen. Hilf mir bitte. In der nächsten Nacht wachte ich wieder auf. Die negativen Gedanken kamen wieder. Vater, rief ich beunruhigt, hilf mir. Seine Hilfe kam durch einen freundlichen Pastor, dem ich nach zweiwöchigen schlaflosen Nächten mein Versagen bekannte. Er sagte und zeigte damit aus dem Fenster, da oben im Kirchturm hängt eine Glocke, die durch das Ziehen an einem Seil geläutet wird. Aber weißt du was? Nachdem der Küster das Seil losgelassen hat, schwingt die Glocke noch weiter. Zuerst Ding und dann Dong, immer langsamer bis zum letzten Glockenschlag. Ich bin der Ansicht, dass es bei Vergebung genauso ist. Wenn wir jemandem vergeben, ist es so, als ob wir das Seil loslassen. Wenn man jedoch seinen Groll für lange Zeit mit sich rumgeschleppt hat, dann sollte es einen nicht wundern, dass die ärgerlichen alten Gedanken sich für eine Zeit lang zurückkehren. Es sind aber einfach nur die ausklingenden Glockenschläge. Und genau so war es. Es gab noch ein paar mitternächtliche Nachhalle, ein paar Glockenschläge, als das Thema in Gesprächen vorkam, Die Heftigkeit jedoch wurde immer weniger. Am Ende hörte es völlig auf. Ich entdeckte ein weiteres Geheimnis. Man kann Gott nicht nur weit über seine Gefühle vertrauen, sondern auch weit über seine Gedanken. Und doch musste er mir noch mehr beibringen, selbst in diesem Ereignis. Viele Jahre später, es war 1970, besuchte mich ein Amerikaner, dem ich dieses Glockenschlagprinzip mitgeteilt hatte. Und er traf die Menschen, die darin verwickelt waren. Sind das nicht die Leute, die dich einmal enttäuscht haben, fragte er, nachdem sie meine Wohnung verlassen hatten? Ja, antwortete ich, ein wenig selbstgefällig. Wie du sehen kannst, ist alles vergeben. Bei dir schon, sagte er, aber wie steht's mit ihnen? Haben sie deine Vergebung angenommen? Sie haben gesagt, dass es nichts zu vergeben gibt. Sie leugnen, dass es jemals geschehen ist. Aber ich kann es beweisen. Eifrig ging ich zu meinem Schreibtisch. Ich habe es schwarz auf weiß. Ich habe hier die Briefe und ich kann dir zeigen. Corrie, mein Freund umschlang meinen Arm und schloss sanft die Schublade. Bist du nicht diejenige, deren Sünden auf dem Meeresboden sind? Und die Sünden deiner Freunde sind schwarz auf weiß aufgezeichnet? Für einen Augenblick verschlug es mir die Sprache. Jesus, flüsterte ich schließlich, der du meine Sünden wegnimmst, vergib mir, dass ich die Belege gegen alle anderen diese Jahre lang aufgehoben habe. Gib mir die Gnade, all das Geschriebene wie ein Opfer zu deiner Ehre zu verbrennen. An jedem Abend ging ich nicht eher zu Bett, bis ich meinen Schreibtisch völlig durchstöbert und jene durch all die Jahre gewählten Briefe herausgeholt und sie in meinem kleinen Heizofen verbrannt hatte. Mein Herz entflammte, genau wie die Flammen. Jesus lehrte uns dieses Gebet. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Durch die Asche jener Briefe lernte ich noch eine andere Seite seiner Barmherzigkeit kennen. Wenn wir Jesus unsere Sünden geben, vergibt er sie nicht nur, sondern er macht, als ob sie niemals geschehen wären. Vergebung ist eine Entscheidung. Vergebung ist das tägliche Brot im Leben als Christ. Und Vergebung ist auch ein Weg. Und ich denke, Jesus lädt uns immer wieder neu ein, uns auf diesen Weg mit ihm zu machen. Amen.